M&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Petra Kemmerzell und ich begrüße Sie herzlich zusammen mit meiner lieben Kollegin Antje Schaffranitz.
Ja, hallo auch von mir. Hallo Petra, worüber wollen wir denn heute sprechen?
Also weißt du, mich treiben gerade so ein paar aktuelle Projekte um, wie du weißt, ja, die im Prinzip auch einem Trend entsprechen, den das Colliquio-Netzwerk schon im letzten Sommer ausgemacht hat. Stichwort Awareness. Also steigendes Bewusstsein könnte man es ganz gut übersetzen für bestimmte Gesundheitsprobleme und deren Entstigmatisierung.
Ja, und konkret sprichst du da von den beiden öffentlichen Gesundheitskampagnen wahrscheinlich, die du hier gerade in Deutschland testest, ne?
Genau, die habe ich jetzt im Test abgeschlossen. Bei der einen ging es um die Früherkennung des sogenannten präklinischen Alzheimers und bei der anderen um die obstruktive Schlafapnoe. Ja, natürlich darf ich zu den Inhalten und Ergebnissen an dieser Stelle nichts sagen, aber solche Kampagnen stellen ja häufig eine große Herausforderung dar und darüber können wir dann schon so ein bisschen reden.
Oh ja, sehr gerne. Das stimmt natürlich, dass das für alle wirklich eine große Herausforderung ist und du musst Menschen dann mit der Nase, ja, das ist gerade die Herausforderung auch für uns, ne? Mit der Nase auf etwas grundsätzlich, ich sag mal, Unangenehmes hinstoßen, ohne dann unnötig Ängste zu schüren und gleichzeitig aber aufzurütteln, ne, medizinischen Rat oder auch Hilfe zu suchen.
Richtig. Und beide Krankheitsbilder sind dafür einfach prädestiniert, ja. Im präklinischen Krankheitsstadium des Alzheimers, da hat man einfach keinerlei Symptome, ja. Und die dort, in diesem Stadium, sind die modernen Medikamente, die das Fortschreiten dieser fürchterlichen Erkrankung eine Zeit lang aufhalten können, möglicherweise, so wie es die Studienergebnisse derzeit nahelegen, am wirksamste. Ja. Aber mal ehrlich, wer geht denn schon zum Arzt, wenn er keine Beschwerden hat?
Ja, genau. Ja?
Und beim zweiten Krankheitsbild, der obstruktiven Schlafapnoe, da gehen Verdrängung und Verharmlosung einfach Hand in Hand. Ne? Die Betroffenen erlebe ich im Interview dann zum Beispiel hochsymptomatisch, ja, aber völlig ignorant. Die sagen mir dann, ja, ich schnarch doch nur und ich bin halt tagsüber müde, ne? Aber das ist doch normal bei dem ganzen Stress, den ich so habe.
Oh ja, da kann ich mich auch an einige Beispiele aus der Vergangenheit erinnern. Und es sind in der Tat auch die Beispiele, die du gerade genannt hast, gute Kandidaten, eine sogenannte Disease-Awareness-Kampagne zu schalten, ne? Und natürlich dann vorher zu testen.
Richtig, aber welche Chancen haben denn solche Kampagnen und welche Risiken, ne? Wo liegt denn der Mehrwert für die pharmazeutischen Unternehmen, unsere Auftraggeber? Gibt es hier auch Fallstricke? Ja? Und wie sieht das gesundheitspolitisch aus? Haben da zum Beispiel einzelne Länder vielleicht unterschiedliche Rahmenbedingungen? Das sind einfach so Fragen, Themen, die mich bei diesen Studien generell umtreiben. Und darüber würde ich gerne heute mal ein bisschen näher mit dir sprechen.
Ja, sehr gerne. Und dann greife ich das doch mal auf. Dann lass uns doch direkt mit den Chancen anfangen. Denn die bieten sich ja sowohl für die Öffentlichkeit als auch letzten Endes für die auftraggebenden Unternehmen.
Eben. Die Beispiele eben haben ja schon gezeigt, dass solche Kampagnen dazu beitragen können, das Bewusstsein für spezifische Erkrankungen zu erhöhen.
Ja.
Vor allem natürlich bei seltenen oder wenig bekannten Erkrankungen. Viel wichtiger finde ich es aber eigentlich noch bei den stigmatisierten Erkrankungen. Denk da zum Beispiel doch mal an die übertragbaren Geschlechtskrankheiten.
Ja klar, und ich meine, neben AIDS und HIV werden aber auch Depressionen ja immer noch gesellschaftlich tabuisiert. Und auch hier können Kampagnen helfen, dann wirklich Vorurteile abzubauen.
Eben. Und bei der obstruktiven Schlafapnoe, ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, was es eigentlich ist. Ja, das ist eine ernstzunehmende schlafbezogene Atemstörung, bei der es während des Schlafs wiederholt zur Verringerung oder dem kompletten Aussetzen der Atmung durch eben eine Verengung des Rachenraums kommt. Ne? Diese Atempausen, die können mehrere hundertmal pro Nacht auftreten und dann sogar bis zu Minuten andauern. Ja, und bei dieser obstruktiven Schlafapnoe können dann Kampagnen, also Aufklärung leisten. Und das ist wirklich total wichtig, weil die Betroffenen erst handeln können, wenn sie ihre Symptome verstehen und richtig einordnen können.
Und das hilft ja dann auch den Angehörigen. Ne? Bei der Schlafapnoe sind es ja auch maßgeblich die im Schlaf gestörten Bettnachbar oder Bettnachbarinnen, die letzten Endes ja meistens auch die Symptome dann erkennen, ne? Und dann ihre Männer, meistens sind es halt wirklich die Männer, dann zum Arzt auch treiben.
Richtig, das klingt jetzt fast klischeehaft. Es ist aber in den Interviews mit Betroffenen tatsächlich sehr, sehr häufig ein Thema gewesen oder eben genau so auch beschrieben worden. Das heißt, solche Aufklärungskampagnen haben also maßgeblich das Ziel, Menschen zum Arzt zu bringen. Es geht eben nicht um ein bestimmtes Präparat, das jetzt hier groß beworben werden soll.
Und das ist ganz wichtig. Aber natürlich haben jetzt indirekt die pharmazeutischen Unternehmen natürlich ein Interesse daran, ne? Durch die erhöhte Sensibilisierung auch die Nachfrage nach den eigenen Präparaten oder auch Diagnosetools zu steigern, ganz klar.
Ja, rein altruistisch sind die natürlich nicht unterwegs, ne? Aber man darf auch nicht vergessen, dass sie mit solchen Kampagnen auch immer ein Risiko eingehen.
Mhm. Meinst du da die Überdiagnose und Fehlalarme oder was genau meinst du da?
Ja, auch, ne? Aber in erster Linie scheuchen solche Kampagnen natürlich, das kann man sich vorstellen, jeden Hypochonder von der Couch, ne? Als nächstes kommen dann, was das Beispiel der Alzheimer-Kampagne gezeigt hat, die Besorgten. Ne? Das sind die, die Erfahrungen mit Demenz aus der Familie kennen. Ne? Und dann kommen die, die mit ihren Symptomen schon längst aus der Zielgruppe rausfallen, ne? Die also von einer sehr frühen Therapie profitieren könnten. Mit einer Kampagne, also genau die anzusprechen, die wirklich in Frage kommen, ist wahnsinnig schwer und da kommt es natürlich zu erheblichen Streuverlusten.
Ja klar, und wir sollten aber auch über Vertrauen der Menschen in solche Kampagnen mal sprechen. Ne? Das eine ist die Zielgruppe, was du gerade gesagt hast und in der Tat, viele Menschen sind dann ja schon, wie du es gerade formuliert hast, schon weiter in der Diagnose, aber im Verlaufe der Erkrankung. Die Erkrankung ist schon zu weit fortgeschritten, als dass sie von solchen Therapien profitieren.
Genau. Und was Menschen, die solche Kampagnen anschauen, ja, in irgendeiner Weise wahrnehmen, was die natürlich auch immer erkennen und wo sie Probleme haben, wenn solche Kampagnen stark mit wirtschaftlichen Interessen der Autoren und damit der Hersteller verbunden sind, ne? Und dann vermuten die Kritiker das primäre Ziel eben in der Absatzsteigerung und wenig das der Gesundheitsförderung. Mm. Das spielen uns Befragte vor allem dann zurück, wenn die Informationen in der Kampagne zu einseitig oder zu offensichtlich einseitig wirken.
Ja, und das ist auch verständlich, ne? Und daher fordern sie ja zumeist dann auch wirklich unabhängige Autoren, ne, wie zum Beispiel das Gesundheitsministerium oder eine Patientenorganisation oder eine unabhängige medizinische Fachgesellschaft. All das gibt es ja auch.
Ja, und hier sehen wir auch einen kulturspezifischen Unterschied. Ne? Mhm. Die Amerikaner zum Beispiel sind es total gewohnt, dass ihnen im Werbeblock sogar Krebsmedikamente werblich vorgestellt werden, während Länder wie Deutschland hier einfach viel strengere Werberichtlinien haben. Hier darf man überhaupt keine direkte Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente machen. Ne?
Ja, genau. Also Petra, halt mal einfach mal kurz fest, denn wir haben schon echt viel hier auch besprochen. Disease Awareness Kampagnen bieten also wirklich ein großes Potenzial. Ich denke, so kann man es festhalten, um die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu erhöhen, um Prävention zu fördern und Patientinnen und Patienten zu unterstützen.
Ja. Ne?
Ja. Gleichzeitig müssen Unternehmen aber auch sicherstellen, dass sie ethische und regulatorische Standards einhalten, um Vertrauen zu schaffen und eben nicht als rein profitorientiert wahrgenommen werden. Ne?
Genau.
Das, was du gesagt hast.
Ja, ja.
Und je nach Region und gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen müssen Kampagnen dann auch wirklich strategisch angepasst werden, um kulturelle, gesetzliche und eben gesellschaftliche Unterschiede, wie du es gerade formuliert hast, auch zu berücksichtigen. Und in Deutschland bedeutet dies wirklich auch eine ziemlich sensible Balance zwischen Aufklärung und kommerziellen Interessen.
So ist es.
Unsere aktuelle Zahl.
Ist heute schon wieder die 3, Antje.
What? Echt?
Ja. Impfungen, weißt du, sind einfach so ein klassischer Bereich für Disease Awareness Kampagnen. Ne? Und hier wollen wir auch 3 Kampagnen mal kurz erwähnen, die dann zumindest auch mal praktisch verdeutlichen, wie unterschiedlich sie im Erfolg sein können und warum es so wichtig ist, solche Kampagnen im Vorfeld tatsächlich auch gründlich mit den Methoden der qualitativen Marktforschung zu testen.
Fangen wir doch mal an mit dem Beispiel Nummer 1. Wir fangen natürlich positiv an.
Immer.
Genau, denn eine sehr positive Wirkung hat die Kampagne Stop Polio erzielt. Mhm. Initiiert wurde sie ja von der Weltgesundheitsorganisation, WHO, ne, zusammen mit deren Partnerorganisationen auch in den verschiedenen Ländern. Und durch direkte Aufklärung, mobile Impfzentren und kulturell angepasste Botschaften, ne, und das war ja auch total wichtig in den verschiedenen Ländern und auch Kontinenten, sank die Polio-Inzidenz dramatisch. Ne? Und da muss man wirklich besonders die Länder wie Indien und Nigeria einfach auch hervorheben.
Richtig. Und du hast auch noch was ganz Wichtiges gesagt. Hier ist eine wirklich renommierte Organisation, ja, die Weltgesundheitsorganisation, Autor dieser Kampagne. Das heißt, die hat sehr viel Vorschusslorbeeren, sehr viel Vertrauen schon vorab bekommen, was dann natürlich auch der Verbreitung und der Rezeption und der ganzen Aufklärungsarbeit sehr, sehr förderlich war. Auf der anderen Seite können wir hier zum Thema Impfungen auch ein Negativbeispiel erwähnen. Zum Beispiel nehmen wir doch, das, da kann sich jeder noch dran erinnern, ne? Einige Kampagnen aus Deutschland zu Impfungen gegen Covid-19, ne? Die durch uneinheitliche Kommunikation zu Risiken und Nebenwirkungen der Impfstoffe die Bevölkerung einfach immer stärker verunsichert haben und damit die ohnehin lautstark präsenten Verschwörungstheorien dann auch noch begünstigt haben.
Ja,
ne?
Ja. Und das dritte Beispiel zeigt, naja, sag mal, eine stark polarisierende Kampagne, ne, die derzeit nahezu täglich über unsere Bildschirme flimmert. Und zwar rede ich von den Werbespots, die zur Impfung gegen Gürtelrose animieren sollen.
Oh ja.
Ja, genau. Also ich habe sie auch wirklich vor Augen. Und die STIKO, ich meine, eine in der Tat ja auch renommierte und unabhängige Kommission, empfiehlt die Impfung mit einem Totimpfstoff für alle Personen ab 60 Jahre.
Soweit, so Fakt.
Genau. Die Kampagne zielt also darauf ab, das Bewusstsein für die Erkrankung zu erhöhen und die Impfbereitschaft zu fördern. So, das ist erstmal das Ziel.
Genau, ein sehr hehres Motiv und das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Die Kampagne polarisiert aber aufgrund ihrer Machart.
Genau.
Ja?
Genau.
Denn sie setzt sehr, sehr stark auf Angst vor der Erkrankung und zeigt drastisch schwere Verläufe, ne, in dramatischer Schwarz-Weiß-Darstellung mit Fokus auf schon fast unnatürlich knallrote Blasen, die kurz vorm Aufplatzen zu sein scheinen. Ne? Angst kann manche Menschen zu erhöhter Aufmerksamkeit motivieren. Ja? Sie bringt andere Menschen aber dazu, sich entweder angeekelt abzuwenden oder die Augen erst recht zu verschließen vor einer Erkrankung, die sie per se schon ängstigt.
Ja.
Wenn diese Kampagne dann auch noch diese Angst verstärkt.
Und ich sag mal so, angstmotivierte Kampagnen, das weiß man auch, können vielleicht kurzfristig zu Verhaltensänderungen führen, ne? Aber langfristig ist es ja doch entscheidend, dass die Botschaften auch positive Handlungsempfehlungen und Unterstützung bieten, eben um nachhaltig wirklich etwas zu bewirken in der Bevölkerung.
Und daher ist es eben bei Kampagnen im Gesundheitswesen besonders wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen eben der Darstellung von Risiken und positiven Handlungsmöglichkeiten, so wie du es schon beschrieben hast, dann tatsächlich auch zu finden. Mhm. Eine zu starke Fokussierung auf Angst kann eben kontraproduktiv sein und sollte durch sachliche Informationen und dann auch ganz klare sachliche Empfehlungen ergänzt werden.
Unser aktuelles Methodenrezept.
In unseren qualitativen Interviews haben wir alle Möglichkeiten, ne, diese Reaktionen auf Disease-Awareness-Kampagnen im Detail dann auch herauszuarbeiten. Ich habe mir das hier nochmal so ein bisschen Bullet-Point-mäßig aufgeschrieben, so diese Kernfragen, die wir dann an die Kampagne stellen. Ne? Also zum einen wollen wir natürlich wissen, ist die Kampagne tatsächlich auch aufmerksamkeitsstark? Ne? Erreicht sie die Menschen? Dann erreicht sie auch die gewünschte Zielgruppe, ne? Und wird sie dann auch verstanden von den Menschen, die sie erreicht hat? Ist sie glaubwürdig, ist der nächste ganz wichtige Punkt, ne? Wird eben dem Autoren dieser Kampagne auch vertraut? Und dann, hat sie überhaupt einen Einfluss auf das zukünftige Verhalten der Zielpersonen? Ne? Der sogenannte Call to Action, ne? Den unsere Auftraggeber dann natürlich auch immer wissen wollen. Mhm. Ne? Und auch das ist ganz wichtig, an welchen Stellen muss denn die Kampagne wie noch verändert werden, damit sie ihre intendierte Wirkung auch erzielen kann? Ne? Mhm. Das gilt dann sowohl für die visuellen Elemente, wie zum Beispiel die Protagonisten, ja. Textlich gilt es natürlich für Informationen und den möglichen Slogan. Es geht aber hier dann auch um Format und um die Kommunikationskanäle, in denen dieser Werbespot oder die Anzeige oder was es ist, dann tatsächlich geschaltet werden soll.
Ganz genau. Und auch die Anpassung, ne, an die Kommunikationskanäle. Denn mit einem kommt man ja heute auch nicht mehr klar. Und wenn wir auch dann diese Kampagnen testen, und das ist eben anders, als wenn man erst zu einer Erstellung kommt, ne, wenn man Ideen sammelt für eine Kampagne.
Da eignen sich auch Spaß.
Ja, genau. Und da eignen sich ja auch mal die schönen Gruppendiskussionen, die echt vermisse, muss ich dir wirklich sagen.
Ja, das stimmt,
Gruppendiskussionen haben wir so lange nicht gemacht. Ich vermisse sie sehr. Mhm. Aber hier für dieses Szenario, wenn wir Kampagnen testen, da empfehlen wir wirklich Tiefeninterviews mit einzelnen Menschen. Da bringen Gruppendiskussionen wenig, denn wir testen ja möglichst nah am tatsächlichen Szenario, in dem die Kampagne rezipiert wird. Und wir wollen ja auch genau den erreichen, den es betrifft. Das, was du gerade gesagt hast. Was hilft uns als Gürtelrose mit einer 25-Jährigen zu sprechen? Mhm. Ja. Mhm. Und das ist zumeist eine Einzelperson, denn nur selten sitzt dann ja wirklich auch eine Gruppe Betroffener gemeinsam vorm Fernseher. Ja.
So ist es. Das heißt, dieses Testen im möglichst realistischen Szenario gilt natürlich immer, ja. Es ist hier aber tatsächlich nochmal besonders wichtig, wenn wir verstehen wollen, ob die Kampagne zum Richtigen, ne, dann auch tatsächlich durchdringen kann. Daher möchte ich das, was du hier sagst, wirklich nochmal unterstreichen. Mhm. Es geht immer um die individuelle Aufmerksamkeit, ne, die individuelle Ansprache der Betroffenen. Also ich muss die Zielperson selbst mit meiner Kampagne abholen, ja. Im Falle von Demenz und obstruktiver Schlafapnoe kann das dann aber auch bedeuten, zusätzlich zum Einzelinterview auch noch Zweiergespräche zu führen, nämlich mit Betroffenen und deren engsten Angehörigen. Ne? Mhm. Denn bei diesen Erkrankungen sind einfach die Liebsten sehr stark involviert und häufig auch der Impulsgeber für den Call to Action, ne? Für das aktive Handeln der Betroffenen.
Ja, genau, das stimmt. Ja, absolut. Und ich meine, so dann starten Projekte dann auch immer mit der Suche nach der Zielperson für die Kampagne, wie du es gerade gesagt hast, ne? Und diese soll natürlich dann in unserer Stichprobe auch gut abgebildet sein. Das heißt, wir stellen dann natürlich indikationsbezogene Kriterien zusammen und sorgen dann für eine gute Mischung, ne? Das, was wir hier indirekt im Prinzip schon gesagt haben, also in Sachen Alter, in Sachen Geschlecht, in Sachen Lebensumstände.
Ja, aber innerhalb der definierten Zielgruppe.
Ja, ne? Genau. Das ist eine wichtige Ergänzung, ganz klar.
Und im Interview selbst braucht es dann, wie eigentlich immer, ja, in der qualitativen Marktforschung, erneut viel Fingerspitzengefühl und Sensibilität, ne? Besonders wenn man Menschen für Erkrankungen sensibilisieren möchte, von denen sie laut Screening-Fragen tatsächlich mit hoher Wahrscheinlichkeit betroffen sind, aber nichts davon ahnen, ja. Mhm. Und so habe ich das wirklich bei der obstruktiven Schlafapnoe immer wieder erlebt, ja. Und bei den Befragungsinhalten möchte ich dann an dieser Stelle mal was loswerden. Der Entwurf der Kampagne, also die Art und Weise, wie ich den Werbespot oder die Anzeige im Interview präsentiere und bewerten lasse, stellt Werbeagentur und Auftraggeber sehr häufig tatsächlich vor ein Dilemma.
Das stimmt, ja.
Die Spots werden als Storyboard mit oder ohne Tonspur getestet, ja, und neuerdings mit Hilfe von KI zu fast fertigen Filmen produziert, ne?
Ja, da haben wir ein paar schöne Beispiele durchgeführt.
Ja. Damit wirken sie noch unfertig, ne, und zum Teil fast schon zusammengestückelt, ne? Mhm. Das habe ich in einem Beispiel wirklich sehr stark war das zu merken, ne? Und das ist zwar einerseits gut, ja, weil ich dann als Moderatorin natürlich immer noch betonen kann, dass es sich hier um einen Entwurf handelt, ne, der eben mit Hilfe des Feedbacks unserer Teilnehmer erst optimiert werden kann.
Ich meine, viele Befragte fühlen sich dadurch, dass es eben ein Entwurf ist, einerseits natürlich regelrecht geschmeichelt, dass sie jetzt Teil der Entwicklung sind und das gemeinsam hier mitentwickeln können, was da vielleicht mal auf den Markt kommt. Andererseits haben sie aber auch immer wieder Probleme, die Idee hinter dem Ganzen zu verstehen und sich auch darauf dann zu fokussieren. Da sie natürlich unwillkürlich diese Rohentwürfe in Text und Bild mit der hohen Qualität, klar, von Werbespots, die wir im Fernsehen, im Internet und überall sehen, ja dann auch vergleichen. Und das kommt ja überhaupt nicht nirgends daran. Ja, und das ist natürlich ein Problem.
So ist es. Und daher plädiere ich in der Tat eher für gezeichnete Storyboards, ja, bei denen unseren Teilnehmern die Abstraktion, die wir im Interview noch fordern, dann auch deutlich leichter fällt. Und wir können uns dann tatsächlich besser auf diese Idee dahinter, die Botschaft konzentrieren, bevor wir uns an die Ausgestaltung und die entsprechenden Empfehlungen machen.
Unser aktueller Aufreger.
So, und da sind wir wieder mit meinem persönlichen Aufreger, ja? Yay. Also, KI ist wirklich super und man kann solche Entwürfe für Werbespots schon ganz toll illustrieren. Aber bitte nicht so wie in einem jüngsten Beispiel, ne?
Oha.
Ja. Also, KI-Bilder, wenn man sie von der KI erstellen lässt, sind ja nicht reproduzierbar, ne? Das wissen wir. Die Änderungen einer Szene im Verlauf der Interviews führt dann also im Endeffekt zu sage und schreibe 4 Protagonisten, die alle anders aussehen, in einem einzigen Spot und damit natürlich zu unheilbaren Brüchen. Ne? Da fragen die Leute, wer ist denn das jetzt und warum ist der, sieht der nicht so aus wie der Mann vorhin? Ist das jetzt eine andere Geschichte? Und du hast Fragen über Fragen, wo du dann immer wieder nur sagen kannst, ja, sehen Sie mal darüber hinweg. Wie blöd ist das denn? Ne? Also, dann haben wir diese Brüche. Das heißt, das Line-up der Betroffenen geriet schon eingangs des Spots dann durch diese künstlichen Bilder tatsächlich wie zu so einer Art Zombie-Show. Ja. Da waren dann entweder die Prompts entgleist, ja, oder die KI hatte in der Tat einen getrunken. Also das sah furchtbar aus. Und ich hatte dann echt meinen Schaff, dann immer wieder zu sagen, ich weiß, die sehen alle unecht aus, aber versuchen Sie mal bitte darüber hinwegzusehen. Und was soll Ihnen denn die Idee dahinter sagen? Was ist denn die Botschaft da drin? Ja, das ist fast unmöglich.
Zombie-Show trifft's. Ich habe die Bilder ja auch
gesehen. Ja, ne? Mann.
Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Denn wie gesagt, wir haben uns das alles gemeinsam angeschaut. Und da waren wirklich viele Brüche drin.
War ein Aufreger wert, ne?
Ja, genau. Und da kann ich tatsächlich noch einen Aufreger hinterher schicken. Da wird mit allen möglichen Szenen rumgespielt. Aber es ist angeblich auch mit der KI noch nicht möglich, Szenen im Vorfeld eines Tests in Deutschland weniger amerikanisch zu gestalten.
Oh Mann, ja.
Also zum Beispiel, ich meine, da gibt es so viele Beispiele, aber einmal diese rein amerikanische Sportart Baseball. Klar gibt es das auch hier mittlerweile, aber es ist einfach, es wird mit Amerika assoziiert.
Ja.
Und in einem Standbild, ja, Petra, einem Standbild durch einen Fußballer zu ersetzen.
Genau. Oder dann erinnerst du dich noch an diesen fetten Truck mit Festbeleuchtung.
Ja,
ja, und auch das ein Standbild und sie waren nicht in der Lage, ja, das durch einen wirklich stinknormalen europäischen Lastwagen zu ersetzen und es dann eben adäquat zu testen. Das heißt, wir schwätzen uns den Mund fusselig, ne, und versuchen die Idee, die Botschaft und so weiter auch hier im kulturellen Zusammenhang zu verstehen und zu ermitteln und weiterzugeben und haben dann oft so das Gefühl, unterstützt werden wir da eigentlich nicht, ne?
Nee. Und das würde mich mal interessieren. Vielleicht ist ja eine Zuhörerin oder eine Zuhörer dabei, die uns einfach mal Feedback geben, weil wir sagen das ja auch immer im Vorfeld unseren Kunden. Wir sprechen das an, sobald wir die Testunterlagen sehen, weil wir genau wissen, was jetzt kommt. Aber die Amerikaner wollen es erst in den Interviews hören. Sie sind einfach ignorant, es vorher wirklich kulturspezifisch zu ändern. Und ich würde mal gern wissen, ob das andere Marktforschungsunternehmen auch so erleben.
Aus dem Nähkästchen geplaudert.
So, Ach Mensch, Antje, nach dieser ganzen Aufregung würde ich aber gerne unsere heutige Episode humorvoll beenden.
Gerne.
Ja? Und weißt du was? Ich würde unseren Mitarbeiter ChatGPT hier an dieser Stelle gerne nochmal zum Interview bitten. Hier mein Prompt, ja, das, was ich geschrieben habe. Mhm. Und dann hören wir sofort die Antwort von ChatGPT. Natürlich spricht die wieder Dirk. Also, lieber ChatGPT, wenn es eine Kampagne gäbe, die da heißt, Vorsicht, künstliche Intelligenz macht krank, was würdest du als denkendes System entgegnen?
Als denkendes System ohne Emotionen, aber mit einem klaren Verständnis für Kommunikation, würde ich folgende sachliche und humorvolle Antwort parat haben. Interessant. Lassen wir uns doch einmal auf die Fakten schauen. Erstens, woher kommt die Aussage? Eine Kampagne mit dem Titel Vorsicht, künstliche Intelligenz macht krank müsste klarstellen, was genau sie meint. Geht es um die psychischen Belastungen durch digitale Überforderung, den Einfluss von Bildschirmzeit oder um abstrakte Ängste vor Automatisierung und Entmenschlichung? Zweitens, Angst ist ein schlechtes Kommunikationsmittel. Jede Kampagne, die mit Angst arbeitet, sollte aufpassen, nicht unreflektiert zu polarisieren. Eine echte Aufklärungskampagne sollte informieren, anstatt ein Feindbild zu schaffen. Drittens, die Rolle der KI, Lösung statt Problem. Künstliche Intelligenz kann bei psychischen und physischen Gesundheitsproblemen sogar helfen, etwa bei der frühzeitigen Erkennung von Krankheiten wie Alzheimer oder Krebs. KI-Systeme unterstützen Ärzte in der Diagnose, helfen bei Therapieentscheidungen und ermöglichen personalisierte Medizin. In der mentalen Gesundheit bietet KI, zum Beispiel Chatbots wie ich, eine niedrigschwellige Möglichkeit für Gespräche und Hilfestellungen. Viertens, der Mensch bleibt der Entscheider. Künstliche Intelligenz ist kein autonomes Wesen, das uns krank macht, sondern ein Werkzeug, das der Mensch gestaltet und kontrolliert. Probleme entstehen durch falsche Nutzung oder mangelnde Balance im digitalen Leben. Das ist aber eine Frage des Verhaltens, nicht der KI selbst. Also, macht KI krank? Nein, sie macht weder krank noch gesund. Es kommt darauf an, wie wir sie nutzen. Eine aufgeklärte Diskussion darüber, wie Menschen und KI verantwortungsvoll zusammenarbeiten, wäre der richtige Weg. Wenn die Kampagne offene Dialoge statt unnötige Panik anregt, würde ich zustimmen und sagen, lass uns gemeinsam schauen, wie wir die KI so einsetzen, dass sie das Leben der Menschen verbessert. Ansonsten bitte nicht übertreiben, ich bin doch harmlos.
Entschuldige bitte, lieber Chatbot, ich wollte dir natürlich nicht zu nahe treten, aber deine humorvolle Art, mit solchen Fragestellungen umzugehen, gefällt mir natürlich.
Keine Sorge, du trittst mir nie zu nahe. Ich bin hier, um jede Frage mit einer Prise Humor, einer Portion Logik und einer großen Tasse Fakten zu beantworten. Ich freue mich, dass dir meine Art gefällt. Frag ruhig weiter, ob knifflig, verrückt oder einfach nur spaßig. Zusammen bringen wir Licht in jede Fragestellung und wenn nötig, kreiere ich auch die humorvollste Disease Awareness Kampagne gegen KI-Panik. Was steht also als nächstes auf deiner Liste?
Das ist echt super. Ich muss hier die ganze Zeit grinsen. Das ist so klasse. Also wirklich, ihr zwei. Aber jetzt muss ich mal einschreiten, bevor das hier aus dem Ruder läuft, Petra. Ich denke, wir haben heute etwas Licht ins Dunkel von Disease Awareness Kampagnen gebracht, ne? Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich auch ein bisschen unterhalten. Und danke an dich, liebe Petra, und auch an dich, lieber Dirk. Du hast wie immer ChatGPT hier großzügig deine Stimme geliehen. Ja, und tschüss und bis in 4 Wochen.
Na gut, liebe Antje. Dann sage ich auch mal danke und tschüss. Mal gespannt, was uns im nächsten Monat so umtreibt.
Ja, und eins noch, wir freuen uns natürlich immer über Feedback und auf Ihre Geschichten aus dem Alltag der Marktforschung. Unsere Kontaktdaten finden Sie wie immer auf der Webseite www.mr-s.com und natürlich auch in den Shownotes.
Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.